Also, erstmal die wichtigste Information vorab. Vielen, vielen, vielen Dank für all die Follower schon bei Instagram, jetzt bei Eier. Wir brauchen Eier. Findet uns dort ganz einfach und folgt uns wirklich auch gerne, weil wir tauschen uns da immer wieder aus. Und es ist auch so, dass ihr immer frisch die Taktik des jeweiligen Podcasts immer dort findet. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da schon mal vorher rein zu linsen. Und da könnt ihr uns natürlich auch beschimpfen und loben, wie ihr wollt. Ich bin jedenfalls sehr gespannt und wir steuern langsam, aber sicher auf Richtung 1000 zu und freuen uns sehr darüber. Also los geht's bei Instagram. Es ist so ein Montagmorgen, da ist alles zu viel, würde ich sagen. Oder zu viel, wie man's nimmt. Aber es war zu viel für Christian, oder?
Man muss ja ganz ehrlich sagen, was hier schon wieder los ist.
Ja.
Ich glaube, das ist heute eine Premiere in 4 Jahren Podcast.
Ja.
Ich habe einfach nach 3 Minuten abgebrochen.
Ja, voll.
Ja.
Du brichst ab, weil dir die Themen nicht schmecken. So ist das bei dem Geist.
Nein, es geht nicht um die Themen. Es geht um das ja. Zitat eines Menschen, wo ich gerade fast schon hier durch das Glas durchgesprungen bin.
Ja, ich habe gesehen. Ich habe schon klar, irgendwie die Krankenschwester steht schon parat mit dem Koffer.
Man sieht noch meine Abdrücke an der Fensterscheibe.
Absolut.
Hier, wo ich so runtergerutscht bin.
Und weißt du, wie die Kinder früher, die mit der Nase an die Scheibe und das beschlägt alles. So hat das ausgesehen, nur halt in schlimm. So. Ja, was soll ich sagen?
Ja, Fjell haben wir ja schon vorher gesagt. Erstaunlich, dass er eigentlich immer wieder gute Clubs bekommt, aber da werden wir dann eher gegen Ende der Sendung drüber sprechen. Aber mich hier morgens schon um 8.37 Uhr praktisch als Blutdruckkandidat montags morgens vorzuführen, da braucht's vor allen Dingen eins für.
Eine Schwester! Tupfer!
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Kleiss
und Thomas Wagner.
Oh. Ja. Thomas, was für ein Wochenende. Der Puls ist oben. Es ist aber auch, glaube ich, bei vielen oben, muss man sagen. Es ist ja einiges passiert. Und ich weiß nicht, wollen wir beim Topspiel anfangen? Du bist ja der Experte in Sachen Topspiel.
Ja, ich würde nur ganz gerne eins vorher machen, weil wir das nachher sonst irgendwie vergessen.
Ja.
Ich habe es ja in unsere Gruppe reingestellt. Ich würde einfach mal ganz kurz damit anfangen, mit dem Skandalurteil Jannik Sinner.
Ja.
Das hat jetzt nichts mit Fußball zu tun.
Ja, gar nichts. Ich bin jetzt verwirrt, weil wir haben Topspiel, wir haben
alles, aber da ich ja eh jetzt gerade im Krankenhaus, die Schwester hat mich ja gerade wiederbelebt.
Ja. Tupfer!
Können wir ganz kurz darüber sprechen. Wir haben das hier ganz ausführlich gemacht, auch mit dem Fall Vuskovic, der für 4 Jahre gesperrt ist, der Junge. Nochmal, 4 unabhängige Gutachten. 3-mal Lügendetektor, Staatsanwaltschaftssachen eingestellt, keine Einstichwunden gefunden, nichts. Aber Jannik Sinner, also den ich als Tennisspieler, den sehe ich gerne, ich finde den auch einen sympathischen Typen von seiner Ausstrahlung her, der 2-mal erwischt wird, weil der Masseur ihm aus Versehen etwas einmassiert hat, der wird nach einem Deal mit der selbstherrlichen WADA für 3 Monate gesperrt. Und das ist gerade just nach den Australian Open und ganz kurz bevor die French Open anfangen. Das ist so ein Witz, dieses Urteil. Das ist so eine Schmierenkomödie von den selbsternannten Herrschern über Recht und Unrecht, über Doping und nicht, dass ich glatt am Montagmorgen kotzen könnte. Das wollte ich einfach nur mal hier sagen.
Boah, also es ist wirklich auch so, dass dieser Podcast, liebe Leute da draußen, das müsst ihr euch jetzt einfach mal gönnen, auch ein Blitzableiter ist für den Geysir, der einfach sonst in der Eifel übersprudelt und es knallt einfach durch. Aber du hast recht, es ist insgesamt, ich kann diese ganzen Urteile auch kaum mehr ertragen, weil sie so willkürlich sind und weil es letztendlich auch, wenn du das mit einem ganz normalen Rechtsstaat mal vergleichen würdest, einfach nichts mehr zu tun hat, einfach gar nichts mehr. Es ist ja teilweise so, dass du selber in der Beweispflicht bist, ohne etwas, also es ist ja völlig irre. Und das ist dann irgendwie so ein Punkt, wo ich mir denke, ja okay, aber warum brauchen wir das denn dann? Dass da aber auch niemand mal so richtig aufsteht, verstehe ich nicht. Also Millionen Fußballfans stehen auf, normalerweise in dem Moment, wo keine Pyros mehr angezündet werden dürfen. Aber bei den elementaren Dingen, da fehlt es dann irgendwie.
Du hast vollkommen recht. Da wird einfach gesagt, okay, pass auf, ich habe jetzt einen Pinkelstreifen von dir genommen. Ach, ich bringe den jetzt gar nicht ins Labor. Ich stelle den bei mir erstmal in den Kühlschrank zu Hause. Dann fahre ich dahin, dann sage ich, in dem Bild erkenne ich Epo. Dann sagen zwar alle anderen, es ist nicht so. Und dann sage ich einfach, ich mache die Karriere von einem Spieler einfach kaputt. 4 Jahre, der darf noch nicht mal mit einer Mannschaft trainieren, auch noch nicht mal im Dorfverein in Split. Aber Jannik Sinner, darf, weil der Masseur zweimal einfach zu viel da ein bisschen an seinem Rücken rumgefummelt hat. Ich meine, die Spieler in der Tennisszene sind ja auch alle auf dem Baum. Das ist ein Witz. Also das ist einfach ein Witz. Und jetzt würde mir wahrscheinlich wieder irgendein selbstherrlicher, öffentlicher Doping-Experte erklären, ja, das ist ja alles so. Ja, ich bin auch dafür, dass Doping aufgeklärt wird, aber dann bitte mit gleichen Mitteln. Und nicht, dass ein Chinese einmal geprüft wird und in der Bundesliga werden 15 Mal geprüft. Und wenn es dann für das Tennis-Zugpferd nicht gilt, dann wirst du halt nur 3 Monate mit dem Deal. Das ist ja Wahnsinn, wirklich.
So, also dir ist es auf jeden Fall alles zu viel. Also ja. So viel kann ich sagen. Wollen wir da irgendwie ganz kurz, es ist die Top-Personalie zumindest mal dieses Wochenendes, würde ich sagen, wenn es um Trainer geht. Und wollen wir darauf noch mal ganz kurz eingehen, weil es gibt ja auch schon einen Nachfolgekandidaten. Das ist nicht ganz unproblematisch, wenn man jetzt einfach in der Situation ist, in der finanziellen Situation von Hertha BSC, dass man es sich leistet. Klar, ist nochmal so, hol das nochmal so ein bisschen raus. Leitl ist auf jeden Fall im Gespräch. Der ist schon mit den Koffern unterwegs. Sein absoluter Traumverein, müssen wir auch mal drüber reden. Trainer haben ja heutzutage einfach nur noch Traumvereine, oder? Die sind doch eigentlich irgendwie, lassen sich doch gefühlt immer das Wappen des Vereins.
Hat er das gesagt, sein Traumverein?
Nein, ist aber es ist schon auch ein Verein, da hat man schon vor Fjell mit Leitl gesprochen. Damals ist es nichts geworden. Man munkelt, da war das bessere Angebot aus Hannover, aber eigentlich pocht das Herz natürlich für die Hertha, sagte auch der, also Leitl hat es mehrfach auch gesagt, dass es ein toller Verein ist. Ich bin gespannt, wann es der Lieblingsverein wird. Also da warte ich mal ab. Steffen Baumgart wäre ja irgendwann auch noch in der Verlosung, bin ich auch sicher. Der ist ja mit Lieblingsvereinen recht gut.
Naja, aber, gut, aber der ist ja bei Union, also er geht sicherlich nicht in der Stadt zur Hertha. Das hat er auch nie gesagt, dass das sein Lieblingsverein sei.
Da absolut, aber das ändert sich ja schnell.
Da bist du jetzt schon ein bisschen ketzerisch.
Ja.
Aber dass er HSV und Union irgendwie eine Verbindung zu war, das war auch vorher schon da, das muss man fairerweise sagen.
Ja,
ich weiß. Aber, du bist ja schön so das Rasiermesser aus Midtjylland oder sowas.
Ich bin gut rasiert. So
das Fallbein. Das Fallbein. Also, ja. Fjell, habe ich ja gesagt, wird immer mit großen Erwartungen verpflichtet. Fjellobal oder Fjellball, wie Fjello. Sie dann sagen. Man muss aber auch ehrlich zugeben, dass er andere Voraussetzungen hatte, als er angetreten ist. Mhm. Denn Kempf und Tabakovic, der eine hinten, der andere vorne, die beiden Stützen wurden ihm dann weggekauft. Die neu kamen, wie Brooks, Demme oder Sessa, haben nicht funktioniert, auch aus Verletzungsgründen. Dann Schule hat zum Beispiel nicht eingeschlagen. Rehse war lange verletzt, also das darf man schon durchaus profiell noch werten. Aber man muss auch sagen, der Kader ist total unausgewogen zusammengestellt, der ist sehr teuer. Sie haben halt, also wo sie jetzt stehen, das ist wirklich ein Witz für das, was in der Mannschaft drin steht. Und irgendwie so ein bisschen die Pointe darauf ist, dass sie in Düsseldorf für mich die bessere Mannschaft waren und ein richtig gutes Spiel gemacht haben und trotz Führung 2-1 verlieren. Da weißt du aber dann auch als Trainer und als Verein, dass das Momentum dich so wirklich verlassen hat. Hm. Und ja, jetzt soll Leitl kommen, den ich persönlich echt mag, der auch überall, wie ich finde, ordentliche Arbeit geleistet hat, der vielleicht mit so seinem spröden Charme vielleicht auch die richtige Wahl sein könnte, aber Hertha auch mit den finanziellen Dingen, das ist schon, boah, wie hat einer geschrieben, der Verein entkommt sich selbst nicht.
100.000 müssten sie nochmal draufpacken, also es ist also eine kleine Ablöse, müssen sie in jedem Fall noch für Leiter zahlen, dann müssten sie im Aufstiegsfall von Hannover auch nochmal 100.000 obendrauf zahlen. Gut, ist jetzt, also für uns beide, wir müssten dann blöderweise auf den nächsten Oldtimer verzichten, aber ja, das ist traurig. Gut, Top-Spiel.
Spitzenspiel? Top, ja. Oh, genau.
Top-Spiel.
Wie hast du es gesehen?
Boah, schlimm. Echt schlimm. Also ich fand's von den Bayern schlimm und ich fand's nur Unverschämtheit. Ich fand's wirklich nur Unverschämtheit. Ich habe überhaupt nicht verstanden, wie man so ein Spiel überhaupt, also hoch erhobenen Hauptes dann da abtreten kann. Ich glaube, es war unstrittig, dass die einfach den Bus hinten reingestellt haben. Ich glaube, sie hatten einen Torschuss oder zwei im gesamten Spiel. Bayer Leverkusen hat es probiert ohne Ende. Wenn das Bayern-Bollwerk dann aber auch da steht, mit diesem unglaublichen Stier Upamecano, der alles wegräumt, quasi fehlerlos ist. Wir haben oft genug über ihn gesprochen. Er ist mein absoluter Liebling, Upamecano. Merkt man, glaube ich, auch. Aber ich fand, es war eines Topspiels nicht würdig. Das hat den Titel nicht verdient. Wenn du mal losgelöst jetzt Bayer Leverkusen sehen würdest, fand ich, da waren einfach Spielszenen dabei, die fand ich wahnsinnig gut. Sie haben ihre Chancen nicht genutzt, sie hätten das Spiel 3-0 gewinnen müssen. Allerdings ist es halt einfach, wenn du so Meister wirst, dann sage ich, okay, dann habe ich auch irgendwie keinen Bock mehr, auch nur irgendwie ein Spiel des deutschen Meisters zu sehen. Es war ganz schön räudig. Warum man das gemacht hat, erschließt sich mir überhaupt nicht. Für die Fußballfans ist das einfach nur bitter und enttäuschend.
Na gut, ich will mich jetzt mal als Anwalt für die Bayern aufschwingen.
What?
Ja, im ersten Moment ja, klar.
Fuck it, das gibt's doch nicht, was?
Ich habe irgendwie was Falsches hier in den Arm bekommen anscheinend von der Schwester. Aber
Mehrfachdosis, ja. Gedopt wahrscheinlich, du bist auf dem Baum.
Also, wie ist ein großes Zitat, wenn man ein Spiel nicht gewinnen kann, dann darf man es auf keinen Fall verlieren. Also du sagst was von Bus. Ich glaube nicht, dass die so Fußball spielen wollten. Es war einfach, die Leistung der Bayern war erbärmlich. Ja. Doppelpunkt. Ja. Aber man kann ihnen keinen Vorwurf machen, dass sie versucht haben, hinten eine Null zu halten, weil sie wirklich so chancenlos waren. Ich habe Bayern München noch nie gesehen, national, dass man so vorgeführt worden ist. Und wenn du dann den Punkt holst und 8 Punkte Vorsprung rettest, dann ist das legitim. Für mich war das die deutsche Meisterschaft. Also herzlichen Glückwunsch an den Tegernsee. Er hat es ja schon im Oktober gewusst. Ja. Aber ich finde, dass man sich bei den Bayern ganz schön in die Tasche lügt, wenn man das vergleicht mit der Atmosphäre, die da letztes Jahr geherrscht hat. Also unter Tuchel haben sie 3-0 verloren. Das Spiel war aber genauso bodenlos, was die Bayern da gespielt haben. Und da war jede Woche Riesenalarm. Und bei Kompanie heißt es sympathischer Typ, der erreicht die Leute und so. Alles gut. Aber das täuscht natürlich. Du bist im Pokal raus und wenn Leverkusen, und das hat sich Leverkusen selbst anzukreiden, nach Führung gegen Kiel in Bochum und in Bremen in den letzten Minuten die Dinger wegwirft, da 6 Punkte mehr, dann ist das Meisterschaftsrennen immer noch total spannend. Dann ist das nicht den Bayern ihr Problem. Also, für mich sind sie Meister. Für mich hat Upamecano sehr gut gespielt, definitiv. Ich kritisiere ihn ja auch sonst immer hart, aber das war eine richtig gute Abwehrleistung. Mit Manuel Neuer, der Garant für den Punkt. Und ansonsten war da einfach gar nichts. Also die Außenpositionen, Ito in so einem Spiel dann das erste Mal von Anfang an zu bringen, riskant. Leimer ist kein rechter Verteidiger. Pavlovic hängt seiner Form von vor der Erkrankung und Verletzung hinterher. Kimmich hat sich gewehrt, aber auch keine Akzente gesetzt. Olise war zu Saisonbeginn stark, habe ich nicht mehr gesehen. Musiala hat das Duell gegen Wirtz um 800 Grad verloren. Coman nicht auffällig und Kane, wie so oft in diesen Spielen, völlig abgebunden. Er ist dafür auch nicht, sagen wir mal, dafür hat er auch nicht das Tempo, sich die Bälle selbst im Mittelfeld zu holen und das dann selbst einzuleiten. Und du sagst 2 Abschlüsse. Der eine war ein Schuss, der wurde am 16er geblockt, der flog auf die Haupttribüne und der andere war ein Kopfball von Goretzka.
Ja, räudig.
Der ging 2 Meter vorbei. Keine Ecke. Räudig. Zur Halbzeit 0,000 expected goals.
Ja, bitter.
Und dann sagt Thomas Müller nachher hinten raus, ja, wir müssen uns dafür nicht schämen, wir nehmen den Punkt mit, wir können natürlich besser spielen, alles richtig. Aber ist das der Anspruch von Bayern München, die sonst in so einem Spiel dahin gefahren sind, um mal zu sagen, okay, wir stellen hier die Machtverhältnisse ganz klar und passt irgendwie so ein bisschen zu der misslungenen Kommunikation. Uli Hoeneß im alten Sheriff-Style in der Woche vorher ganz klar artikuliert, sein Traum ist es, dass Florian Wirtz da ist. Das hat er ja schon vor 40 Jahren gemacht, vor diesen Spielen. Immer versucht, den Gegner Unruhe zu stiften, indem man am vermeintlich besten Spieler, den man selber vielleicht auch gar nicht gebraucht hat, also in dem Moment würden sie Wirtz brauchen, Interesse anmeldet. Das hat ja Max Eberl dann einkassiert. Also das war kein guter, ist ja noch beschönigt. Das war ein richtig schwacher und du würdest sagen räudiger Auftritt der Bayern.
Ja, das war es in der Tat und ich fand es auch ehrlich gesagt ein bisschen bitter für Xabi Alonso. Du hast ich habe ihn selten so gesehen, auf die Knie gehen, aber nicht fassen können, dass die Bälle da nicht reingegangen sind. Ich konnte es auch nicht. Aber ich habe wirklich so blutleer, es ist jetzt auch auserzählt, aber so blutleer habe ich die Bayern noch nie gesehen. Und das ist irgendwie so mein Problem in Wahrheit, dass, also du hast es ja eigentlich treffend gesagt, wobei es mir da, ich habe ja selten Entenpelle von innen, aber es war wirklich so, wenn ein Spiel, das du nicht gewinnen kannst, dann geht das dann irgendwie so aus. Aber du glaubst wirklich, dass es keine Taktik war von vornherein? Glaubst Nein. du wirklich, dass Kompanie nicht intelligent genug ist, um zu sehen, okay, die sind spielerisch, sind sie uns einfach überlegen momentan?
Ja, aber überleg dir mal, die Bayern sind früher zu Spielen selbst nach Dortmund gefahren oder sowas. Die haben nicht jedes, also auch die Bayern haben ja mal Spiele verloren, wenn es um die Meisterschaft ging. Aber dass du dermaßen chancenlos, uninspiriert bist in einem Spiel, wo alle drauf gucken, wo du normalerweise auch sagen willst, hey, wir sind die Bayern. So habe ich sie noch nie gesehen und ich glaube nicht, dass das die Taktik war. Klar hat Kompanie gesagt, lass die erstmal kommen, uns reicht ein Punkt. Klar, aber das war nicht die Taktik der Bayern. Also das ist ja nicht der Stil, den sie haben. Und wenn du das Spiel jetzt einfach gesehen hättest als jemand im Ausland und da hätte dir jemand gesagt, da spielt der Amtierende gegen den Rekordmeister, der Erste gegen den Zweiten, du wärst ja niemals auf die Idee gekommen, dass die dekoriertere Truppe, die in den weißen Trikots sind. Also da, bei Bayern München ist der Anspruch ja nicht nur Meister zu werden. Ich sage jetzt noch nicht mal, dass sie das schöne Spiel unbedingt zu wollen, sondern es ist ja der Anspruch, jedem zu zeigen, in jeder Situation, ihr könnt machen, was ihr wollt. Wenn wir gegeneinander spielen, dann zeigen wir euch mal, wo hier der schwere Rote am Tegernsee wächst. Und da war ja nichts davon.
Das stimmt.
Also die Fußballkraftverhältnisse sind ja so, Bayern München wird deutscher Meister. Aber die Mannschaft, der du gerne zuguckst, die beste spielerische Mannschaft ist ja mit Abstand Bayer Leverkusen. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange, solange sie in der Champions League erfolgreich sind, hält das alles noch. Sollte man da relativ früh rausfliegen, dann sage ich, dir werden noch Fragen gestellt in die Richtung.
Sag mal aber ganz kurz, weißt du, was mich am meisten geschockt hat im Grunde genommen? Da kommen in der 68. Minute Doppelwechsel, das ist ein Dreierwechsel, ein Viererwechsel sogar eigentlich, mit Stanisic, Sané, Goretzka und Gnabry. Kommen Spieler rein, da würde ja jeder, also der HSV und das Weiße, die würden sich die Finger danach lecken, auch nur einen dieser Spieler zu verpflichten. So, jetzt kommen die rein, Viererwechsel und nichts passiert. Das ist das, was mich völlig platt gemacht hat. Das ist wirklich, du hast von Gnabry nichts gesehen. Du hast von Goretzka nichts gesehen. Du hast von Sané nichts gesehen. Wo ich mir denke, sag mal, wenn ich in der 68. komme und sitze die ganze Zeit auf der Bank, ich würde mir tatsächlich die großen Fußnägel blutig laufen. Aber da passiert nichts. Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass in dieser Mannschaft, wir haben wahrscheinlich und ein Stück weit auch zu Recht, Kompanie oft gelobt. Aber hast du den Eindruck, dass das ein Team ist? Ich nicht.
Doch, dass es ein Team ist, den Eindruck habe ich schon,
ja, okay.
Tatsächlich.
Okay.
Ja, also, okay. Weil auch das muss man ja dann sagen, wenn du so schlechten Fußball spielst, sie haben sich ja gewehrt, sie haben sich in die Zweikämpfe, in der ersten Hälfte hatte Leverkusen die beiden Aluminiumtreffer und hinten in der letzten Minute. Aber es war jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, die hatten jetzt 7 oder 8 hundertprozentige und es war einfach nur eine Fügung des Fußballgottes, dass es nicht getroffen. Also ich will da keinem Bayern-Spieler das Engagement absprechen. Das ist es nicht. Also ein Team ist das schon. Mhm. Es ist die Frage, ist die Klasse da? Und sehr gute Frage von dir, was da reinkam. Klar, das Spiel war aus Bayerns Sicht schon verkorkst. Aber Sané ist ein, würde ich fast sagen, nie eingelöstes Versprechen bei den Bayern. Gnabry hat damals ganz stark angefangen in seiner Bayernzeit, wird meiner Meinung nach auch durch Verletzungen eigentlich immer schwächer. Goretzka, ich habe dem die Weltklasse immer abgesprochen, das kann man hier nachprüfen. Er trägt das mit einem fast bewundernswerten Langmut, seine Situation da. Ich verstehe ihn nicht, weil wenn du in der Nationalmannschaft zurück willst, musst du ja auch spielen. Kommt dann rein, setzt aber auch keine Akzente mehr. Absolut richtig, was du sagst. Und wenn man das dann in Vergleich setzt mit diesen Vertragsverlängerungen, die es gerade gab. Also Davies kriegt 20 Millionen. Okay, da sage ich, Alphonso Davies war eine Riesenentdeckung, als er kam. Unbedarft, schnell, frisch und frech. In der Champions-League-Saison, guter Mann. Aber 20 Millionen, wenn die Bayern das Gehaltsgefüge nach unten reduzieren wollen. Ich will nicht wissen, was Musiala bekommt. Der absolute Weltklasse ist, der im Moment aber auch so ein bisschen seine Grenzen aufgezeigt bekommt und der im Moment das Duell gegen Florian Wirtz ganz klar verliert, sei ihm auch zugestanden, der ist das Geld sicherlich wert. So, was macht denn jetzt ein Kimmich? Also Kimmich, der ja schon länger wartet, ich glaube, das Thema hätte man als Bayern auch schon länger einfach durchwinken können, der sagt natürlich, ich will doch nicht weniger verdienen als Musiala, bin hier der Kapitän der Nationalmannschaft, bin einer der wichtigsten Spieler. So, und dann erzähl mal neuen Spielern, die kommen, da sagen die auch mal so auf der Payroll, was, Musiala, Kimmich, so irgendwas zwischen 20 und 25 Millionen, die wollen wir dann aber auch haben. Gleichzeitig totalen Druck, das Geld einfach Einsparungen vorzunehmen und kriegst keine Spieler verkauft. Ja. Das ist ja das Nächste. Und die du genannt hast, das sind ja alles Kandidaten, die eigentlich weg müssen.
Die müssen weg und ich finde auch tatsächlich diese Hängepartie, das wirkt auch nicht souverän. Ich weiß nicht, ob du Max Eberl gesehen hast, am Wochenende auch im
Max
im
Eberl und souverän, das passt seit 2 Jahren schon gar nicht mehr zusammen.
Richtig, absolut. Also ich finde, es ist auch ungut inzwischen, wie er sich da rauslamentiert. Also ich meine, wenn ich in ein Interview gehe am Wochenende und ich habe diese ganzen Vertragsverhandlungen, ich gehe doch nicht in ein Interview und sage nichts. Also warum mache ich das denn dann überhaupt? Aber gut, das ist nochmal eine
Frage. Na gut, wenn er nichts sagt, dann wird ihm das auch. Und wenn er noch keinen Wasserstand, da will ich ihm noch nicht mal. Aber insgesamt ist die tabellarische Situation und das, wie wir auf die Bayern schauen oder wie sie selbst auf sich schauen, eigentlich gefühlt deutlich wärmer und angenehmer, als die spielerische Realität ist. Also. Ach so, und eins noch. Das Einzige, was man bei Xabi Alonso, der jetzt zum 6. Mal gegen die Bayern nicht verloren hat, ich glaube, das 5. Mal in der Bundesliga, damit hat er meine alten Heroen Kuno Klötzer und Ernst Happel abgelöst. Die hatten 4 Spiele gegen die Bayern nicht verloren in der Bundesliga. Jetzt sind es 5 bei Xabi Alonso. Wieder ein super Matchplan, an sich selbst orientiert, was Tah gespielt hat, wie hoch der verteidigt hat, Gegenpressing, die 5-Sekunden-Regelung, Ball erobern, das war alles mega. Die einzige Frage ist, ob du nicht dann irgendwann sagst, in der 60. oder 70. Minute, wenn es dann über diese Taktik nicht klappt, ich bringe ihn Schick zum Beispiel früher. Den hat er sehr, sehr spät gebracht. Das wäre das Einzige, wo man vielleicht nachdenken darf. Wenn sie in der Champions League aufeinandertreffen sollten, die Bayern gegen Leverkusen, und Bayern wird ja auf Leverkusen oder Atletico treffen, dann spricht für die Bayern eigentlich im Moment eher in direkten Duellen nur, dass du dir nicht vorstellen kannst, dass sie 8 Spiele gegen Leverkusen oder gegen denselben Gegner nicht gewinnen. Ansonsten erscheint mir Leverkusen gerade im direkten Vergleich die deutlich bessere Mannschaft.
Ja, bin ich hundertprozentig bei dir. Einmal zumindest heute.
Dankeschön.
Sehr, sehr gerne. Du, aber ich glaube, wir sind auch bei Niko Kovac, wenn man einfach mal so Spieler miteinander vergleicht, wie er das ja auch getan hat. Und Julian Brandt ist ja also im Grunde genommen im selben Regal wie Musiala und Wirtz.
Puh.
Oder? Also.
Ich bin ja eigentlich von der Art und Weise, wie Julian Brandt Fußball spielt, mag ich das sehr gerne. Ich finde, an guten Tagen hat er auch Potenzial für alles. Aber er ruft es halt im Gegensatz zu Wirtz und Musiala wahrscheinlich nur in 30-40% der Spiele ab. Wobei es auch nicht fair ist, dass nur auf ihm. Es stimmt halt im ganzen Gefüge nicht. Es stimmt bei Borussia Dortmund seit Jahren nicht. Das wird kaschiert durch eine Meisterschaft, die man am letzten Spieltag hätte erreichen können mit dieser Wahnsinnsaufholjagd, wo es gegen Mainz dann nicht geklappt hat, und durch einen Einzug ins Champions-League-Finale. Also man hat in diesen Kaschierungen noch nicht mal einen Titel gewonnen. Und das, wenn ich eben gesagt habe, was Bayern bei Leverkusen gezeigt hat, war erbärmlich, dann fällt mir für die Saison von Borussia Dortmund, da fällt mir einfach gar nichts mehr zu ein. Ich weiß nicht, was die Steigerung von erbärmlich ist, aber das ist Boden und bewusstlos, was Borussia Dortmund seit Jahren und vor allem in dieser Spielzeit anbietet.
Also es ist so, dass ich das ja auch tatsächlich wirklich nochmal so, deshalb nicht nur ketzerisch oder ironisch, also Ironie funktioniert ja im Podcast normalerweise nie, aber dass sich Niko Kovac wirklich hinstellt und allen Ernstes diesen Vergleich gezogen hat zwischen Julian Brandt, Jamal Musiala und Florian Wirtz und Brandt auf ein Level zieht, das schließt sich mir wirklich überhaupt nicht. Und er sagt auch noch, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Nee, da sind wir uns nicht alle einig. Und wir sind uns, glaube ich, eher alle einig, dass wenn du mit so einer Nichtleistung gegen Bochum den gesamten Hass der Fans mehr und mehr auf dich ziehst. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe ich habe Niko Kovac bei Frankfurt auf dem Radar gehabt und ich habe ihn bei Wolfsburg auf dem Radar gehabt. Und ich habe mir mehrere Spiele reingezogen. Du weißt, es ist harte Kost, wenn man Wolfsburg-Spiele guckt. Ich habe nirgendwo eine Spielidee erkannt. Und ich erkenne sie nach wie vor auch jetzt beim BVB nicht. Und ich kann mir vorstellen, der schafft das Jahr 2025 nicht beim BVB, wenn er das so weiter durchzieht. Jetzt mache ich den Max Kruse und weiß ich auch, aber ich kann mir das wirklich nicht vorstellen. Vor allen Dingen mit dieser Attitude, da kommen dann auch in Pressekonferenzen so, ja, jetzt merkt der Verein auch mal, was eine Krise ist und solche Sachen, wo ich mir denke, also es ist nicht nur grenzwertig, sondern ich glaube, der spielt ein Stück weit mit einem Feuer. Wenn das schief geht, wenn das nächste Spiel verloren geht, möchte ich nicht wissen, und das ist dann in Dortmund, möchte ich nicht wissen, was dann im Stadion brennt. Also das ist schon an der Grenze und das ist auch an der Grenze des Aushaltbaren für die Fans da. Und ich glaube, der ist sich nicht darüber bewusst, was für eine Wucht das hat. Ich weiß auch nicht, ob Aki Watzke und Co. das noch so auf dem Radar haben. Ich finde, die Situation ist deutlich angespannt, wenn nicht over the top. Siehst du es nicht so?
Ja, also ich möchte ja erstmal auf die, meiner Meinung nach, Randgeschichten antworten. Also Max Kruse, peinlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein Typ, der seine ganze Karriere keine Professionalität vorgelegt hat und der selber ganz stolz erzählt hat, warum er irgendwann nicht mehr in die Nationalmannschaft eingeladen wurde. Das kann man immer gerne nachrecherchieren. Also, dass der sich schadenfroh von Fernseher setzt, über einen Trainer, der zumindest nationale Titel schon gewonnen hat, spricht für sich. Zweitens, die Brandaussage ist natürlich, wenn du gerade vor allen Dingen noch die aktuelle Form siehst, ein Witz. Vielleicht wollte er Brandt damit stark reden oder wollte über das grundsätzliche Potenzial reden. Das weiß ich nicht, aber das sind für mich, das hat ja alles gar nichts damit zu tun, wie Borussia Dortmund im Moment Fußball spielt. Mhm. Ich stelle mir eher die Frage, wenn ich Niko Kovac verpflichte, also ich habe es ja hier gesagt, ich habe es nicht ganz verstanden, auch wenn viele Experten wie Lothar und Didi Hamann auch gesagt haben, das passt. Aber Niko Kovac hat auf all seinen Stationen immer Wert auf Disziplin, auf Fitness, auf Zweikampfstärke und defensive Stabilität gebaut. Man hat ihm eigentlich auf jeder Station, sei es bei den Bayern, sei es auch in Monaco oder Wolfsburg, vorgeworfen, dass nach vorne zu wenig Ideen da sind. Hm. Wenn ich als Borussia Dortmund, wo ich eigentlich davon ausgehen kann, von 34 Saisonspielen muss ich 28 bis 30 Mal das Spiel machen, so einen Trainer verpflichte, dann weiß ich eigentlich, wie schwierig die Situation schon ist, weil ich diesen Trainer ja eigentlich nur verpflichte, um die Basics wieder in die Truppe reinzukriegen. Zweikampfstärke, Identifikation, Laufleistung, Kämpfen, das, was die Leute in Dortmund auch sehen wollen. Hm. Wenn ich mir die Bundesligaspiele angucke, Stuttgart war so lala, das am Samstag war eine Frechheit. Hm. Das war eine Frechheit, denn bis auf Kobel und mit Abstrichen Schlotterbeck und Can hat sich kein einziger Spieler gegen diese Niederlage gewehrt.
Absolut.
Gegen einen spielerisch total limitierten Gegner, der alles reinhaut. Man weiß, wie hitzig das ist im Derby da an der Castroper Straße. Glückwunsch an den VfL Bochum, was die da machen, kommen wir vielleicht auch noch kurz nachher dazu. Es kommt nur auf diese Einstellung und diese Basiselemente an. Und davon ist nichts zu sehen mit einem Trainer, der dafür steht. Dann musst du sagen, wie dramatisch ist die Situation eigentlich? Denn von spielerischer Entwicklung wollen wir bei diesen angeschlagenen Spielern und bei diesem Trainer jetzt gar nicht sprechen. Also Dortmund auf Platz 11, es droht eine Horrorsaison, sagt Schlotterbeck. Es ist eine Horrorsaison.
Das ist schon eine, ja, absolut.
Und 10 Nationalspieler auf dem Platz am Samstag, aber eine Ansammlung von Spielern ohne also keine Hierarchie, keine Führungspersönlichkeiten, Spieler, die viel zu wenig aus ihren Ideen machen und von Zeiten eines Dembele, eines Aubameyang, eines Sancho, eines Bellingham, die alle mal da waren in Haaland, ist dieser Verein und diese Mannschaft ja sowas von entfernt. Also Borussia Dortmund muss aufpassen, dass sie nicht komplett den Anschluss nicht nur an Bayern, sondern auch an Leverkusen verlieren.
Was man nach wie vor, wir haben es jetzt auch schon mehrfach gesagt, nicht verstehen kann, weil einfach diese Truppe so wahnsinnig aufgeladen ist mit guten Spielern. Aber irgendwie scheint es nicht richtig zu passen. Erklär mir doch einfach mal, das ist das, was mich ein Stück weit fassungslos macht, international. Da ist, glaube ich, soweit ich weiß, sind wir da dieses Mal auf einem Level international. Da sind wir, glaube ich, pari in der Tipperei.
Ja,
sehen wir. Wie kommt es, dass die international gute Spiele machen, auch Heidenheim übrigens, gegen Kopenhagen. Und dann bricht man in sich zusammen. Ist die Belastung tatsächlich zu hoch? Ist die Konzentration über ein paar Tage nicht zu halten? Also, was kann das, ist naja, das gut, vielleicht einfach ein Faktor?
Dortmund hat Dienstag in Lissabon gespielt, am Samstag gegen Bochum. Der Kader ist dafür ausgelegt. Also habe ich null Verständnis für, falls das jemand bringen sollen würde, habe ich aber jetzt auch nicht gehört. Ich meine, der Witz war ja, nach dem Spiel in der Mixzone kein Dortmunder Spieler aufgetaucht. Und dann sagt Niko Kovac, ja, die haben ja vorher beim Fernsehen gesprochen und die müssen jetzt Nahrungsaufnahme wegen Europapokal. Also ganz ehrlich.
Ja, da muss ich brechen.
Da muss ich auch sagen, da soll er sich jetzt bitte, also ich schätze ihn sehr, aber das ist lächerlich. Und ich glaube, dass man sich auch nicht blenden lassen darf. Die Vorrunde war okay. Du hast jetzt gegen Sporting Lissabon gespielt. Seit 4 Jahren eigentlich die beste Mannschaft in Portugal. Aber seit Amorim weg ist, ist da auch vieles in Bewegung geraten. Gyökeres ist verletzt. Der mit Abstand beste Stürmer, der wahrscheinlich auch am Ende des Jahres geht. Das 3-0 war verdient, aber am Ende vielleicht auch ein bisschen zu hoch. Also ich will damit sagen, das Sporting ist nicht mehr das Sporting zu Saisonbeginn. Als wir hier gesagt haben, das könnte auch eine Überraschung in der Champions League werden. Man darf sich da auch nicht immer, ich glaube, das ist immer wieder so typisch. Man kommt gegen Lissabon weiter, in der nächsten Runde hat man dann auch gute Chancen, dann stehst du wieder unter den letzten 8, aber das gibt dir ja keinen Titel. Und ich glaube, die Bilanz nach Champions League-Spielen haben sie, glaube ich, 6 Punkte geholt insgesamt. Ist natürlich einer Mannschaft auf diesem Niveau auch nicht würdig. Also in Dortmund, da passt im Moment eigentlich fast gar nichts.
Wie sieht es in Heidenheim aus, wenn wir jetzt in der Internationalität bleiben und ein bockstarkes Spiel gegen Kopenhagen gemacht und dann das Spiel gegen Mainz? Wobei man natürlich auch sagen muss, dass Mainz einfach wirklich für mich das Wunder für diese Saison ist. Hätte ich niemals gedacht, dass die tatsächlich wirklich dann da oben rumkratzen. Aber einfach auch mit guten Spielen und zwar auch sehr konstant. Dennoch die Frage an dich, wie ist das zu erklären? Ist es da vielleicht in Heidenheim so, dass die Kräfte da vielleicht einfach, dass der Kader zu klein ist?
Ja, das kann sein, wobei ich es auch gut finde, dass sie jetzt nicht irgendwie was abschenken. In Kopenhagen waren sie in der ersten Hälfte schwach. Dann haben sie es richtig gut gedreht. Ich war ja da für RTL und habe es gesehen. War auch eine tolle Atmosphäre im Stadion. Dazu gehört aber auch, dass Kopenhagen seit 2 Monaten kein Pflichtspiel bestritten hat. Also denen ist hinten raus dann noch so ein bisschen der Saft ausgegangen. Dennoch, ich habe eigentlich gedacht, dass sie was mitnehmen aus diesem Spiel, aus diesem Jubel, aus diesem Erlebnis. Und man muss sagen, das war gestern ein ganz souveräner Auftritt von Mainz in Heidenheim. Also Mainz ist wirklich Wahnsinn, auch über den Trainer haben wir gesprochen, der kann anscheinend nicht nur motivieren. Freiburg mit 36 und Mainz mit 35 Punkte auf Europapokalplätzen, das ist schon enorm. Ja, und bei Heidenheim ist mittlerweile, ja, wie soll ich sagen, das Besorgniserregende ist, du gewinnst in Kopenhagen, verlierst das nächste Bundesligaspiel. Ja. Du kommst aus der Winterpause, die alle herbeigesehnt haben, gewinnst gegen Union, holst einen Punkt in Bremen, seitdem verlierst du nur noch. Also all das, wo du dich danach normalerweise aufrichten kannst in so einem Abstiegskampf, mal ein kleines Erfolgserlebnis oder gefühlt eine kleine Serie, ein Überraschungserfolg in Europa, all das bringt dir in der Bundesliga keinen konstanten Flow nach oben. Der Aderlass vorne mit Kleindienst, mit Beste, mit Sessa und Dingchi, das war zu viel. Der Kader ist dann am Ende doch spielerisch limitiert. Du hast jemanden wie Meloni weggeschickt, weil der sich wohl als Vizekapitän nicht mehr ganz damit identifiziert. Solche Sachen. Dann hast du auch Spieler, die haben im letzten Jahr wahrscheinlich am Leistungslimit gespielt. Und Frank Schmidt geht voran, er lässt sich nicht hängen, aber im Moment habe ich das Gefühl, ihm gehen auch so ein bisschen die Ideen aus. Wenn ich die Form vergleiche, die dagegen Bochum hat, dann muss ich sagen, im Dreikampf um den Relegationsplatz scheint mir Bochum im Moment die besten Karten zu haben.
Ja, voll. Also es ist wirklich einfach auch eine Leistungssteigerung zu sehen beim VfL. Das siehst du da hinten nicht sonst. Wobei, wenn du das Spiel gestern gesehen hast, selbst mir in voller Länge angeguckt, Kiel gegen
Frankfurt,
genau. Das war schon eine gute Leistung von Kiel. Also ich mag auch Kiel, ehrlicherweise. Die spielen nach vorne, spielen die einfach einen guten Fußball. Die haben in der Abwehr eher ein Problem. Und insofern, finde ich, ist mit denen immer zu rechnen. Aber vielleicht ist es dann am Ende dann doch zu wenig, um in der Liga bestehen zu können. Aber da habe ich, finde ich qualitativ. Ich finde es tatsächlich krass, dass sie immer noch auf dem letzten Platz stehen. Aber sei es drum. Ich glaube auch.
Aber ich glaube, bei Kiel ist es aber, glaube ich, so, dass sie ordentlich mitspielen, dass sie auch teilweise Achtungserfolge holen, wie den Punkt in Leverkusen oder bei Bayern nach 4-0 noch auf 4-3 rankommen. Sie lassen sich nie hängen. Aber wenn wir ganz am Ende einen Strich drunter machen, ist es wahrscheinlich der schwächste Kader der Liga. Und dann reichen die halt auch nicht ein paar Achtungserfolge. Dann musst du eigentlich auch schon einen Flow entwickeln, dass du zum Beispiel sagst, wir gewinnen unsere Heimspiele mal knapp. Und irgendwas passiert halt immer. Also es ist punktemäßig noch alles drin, aber ich glaube, Kiel ist meiner Meinung nach der Absteiger. Und ich glaube, dass es zwischen Heidenheim und Bochum um die Relegation geht. Jetzt muss man ja davon ausgehen, dass Bochum noch 2 Punkte dazu bekommt aus diesem Urteil des Unionsspiels. Dann siehst du mit 16 Punkten sogar vielleicht irgendwie Hoffenheim und St. Pauli. Aber ich glaube, dass deren Qualität dann einfach im Falle Hoffenheim exorbitant höher und auch im Falle St. Pauli individuell so ist. Deshalb würde ich im Moment fast darauf tippen, dass Bochum Relegation spielt.
Ja, das kann sehr gut sein. Aber ich denke auch, es ist auch bitter, weil du siehst dann einfach bei Kiel, da sind auch die finanziellen Mittel nicht da, so wie die wirtschaften müssen. Das ist dann irgendwann auch, muss man sich auch ehrlich machen, schon auch die Frage der finanziellen Situation. Und jetzt ist es so, nach dem Sieg von Hoffenheim, die sich jetzt irgendwie gerade noch gefangen haben mit dem Rettungsanker, sind es halt einfach mal gemütliche 7 Punkte bis zu Platz 15. Und das ist schon echt ein großer Abstand. Deshalb bin ich da auch komplett bei dir. Das sind diese drei Mannschaften wahrscheinlich, die es dann unter sich ausmachen werden.
Wenn Bochum allerdings die zwei Punkte bekommt, dann sind es halt nur noch fünf bis St. Pauli und Hoffenheim und sieben bis Union, weil die kriegen ja dann noch einen abgezogen.
Das stimmt, aber in der Verfassung, also Bochum traue ich es noch zu, aber in der Verfassung, in der Holstein und Heidenheim sind und in der Personaldichte oder eben nicht, da wird es dann vielleicht dann doch ein bisschen kitzlig. Eine Geschichte muss man vielleicht dann doch noch erwähnen oder zwei, vielleicht im Schweinsgalopp, einmal Wolfsburg gegen Stuttgart. Das war, fand ich, schon ein Achtungserfolg von Wolfsburg und Steffen Baumgart muss echt strugglen, finde ich, oder? Also ich meine, oder man könnte es auch umgekehrt sehen. Wir haben davon gesprochen, Champions League wahrscheinlich eher nicht für Gladbach, aber jetzt haben wir die Situation, dass Gladbach auf 8 mit 34 Punkten steht. Und gehen wir mal jetzt von RB Leipzig aus mit 37 Punkten. Es ist nicht mehr so fürchterlich weit. Also, das Produkt ist auf dem Weg, würde ich mal sagen. Und der Baumgart ist am Brennen.
Also zu Union kurz. Ich finde, das war ein ordentliches Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Sogar offensiv besser als Teile in der Hinrunde. Ich glaube, sie werden nicht ganz unten reinrutschen. Und dann hat Steffen Baumgart in der Sommerpause sicherlich auch die Gelegenheit, so ein bisschen den Kader nach seinen Vorstellungen zu formen. Der ist sehr unausgewogen, wie ich finde, zusammengestellt. Wir haben ja so ein paar Mannschaften, die eigentlich überraschend da oben reingerauscht sind. Bremen, Mainz, Freiburg, Gladbach. Bremen scheint sich ein bisschen davon zu verabschieden, spielen keine gute Rückrunde. Du musst überhaupt dann halt nicht irgendwann diese Chance auch ergreifen. Und Wolfsburg, ja, Wolfsburg ist Wolfsburg. Wolfsburg taucht bei uns ja eigentlich auch nie auf. Auch meiner Meinung nach zu Recht, weil mich dieser Fußballstandort überhaupt nicht überzeugt, auch in Sachen, was Fanaufkommen. Aber was man schon festhalten muss, die Mannschaft spielt unter Hasenhüttl echt guten Offensivfußball.
Ja, ist so.
Und sie haben eine Wahnsinnsmoral. Ich glaube, das ist das achte Spiel, was sie gedreht haben nach Rückstand. Sie haben die ganzen schweren Brocken fast schon hinter sich jetzt gespielt. Leverkusen, Bayern, auch Stuttgart jetzt am Wochenende. Also ich würde mich jetzt festlegen, dass Wolfsburg auf jeden Fall nächstes Jahr international spielt. Und das kann sogar bis in die Königsklasse gehen. Also Respekt an Ralf Hasenhüttl. Den Alpenklopp haben sie ja immer genannt in England. Und das Borussia Mönchengladbach, das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, mich freut diese Entwicklung, weil ich den Verein auch als Riesentraditionsverein einfach sehr mag. Und was ich da stark finde, Nikolas spielt eine tolle Saison als Nummer 1. Dann verletzt er sich, dann kommt Omlin rein, der die Nummer 1 war. Der hält super, Reitz ist verletzt, Honorar ist verletzt. Die werden alle aufgefangen, weil der Kader auch breiter geworden ist. Spielen, glaube ich, jetzt zu Hause gegen Augsburg. Wenn sie vorne waren, haben sie ja letztes Jahr 31 Punkte verloren. Das bringen sie einfach durch. Sie gewinnen die Spiele, die sie gewinnen müssen. Und wundersamerweise hat das Produkt wirklich die Kurve bekommen. Auch Gladbach sehe ich im Moment Richtung Kurs Europa.
Boah, siehst du? Wer hätte das gedacht? Aber was ist, vielleicht das noch ein Tupfer für die Bundesliga, bevor wir in die zweite gehen. Aber was ist los mit Bremen, dass dieser Leistungsabfall derart groß ist? Also ich habe das Spiel gestern, ich stand auf dem Crosstrainer, ich gebe es jetzt hier mal einmal zu.
Boah! Das ist also das Geheimnis. Weil viele fragen mich so, ob ich mal fragen könnte, wodurch der schöne Mike so schön ist.
Ja, das ist
der Crosstrainer. Und jetzt hast du es jetzt rausgehauen, ja?
Ja, ein gebrauchter Crosstrainer, den ich in Köln-Rodenkirchen abgeholt habe. Unter widrigsten Umständen transportiert habe. Und am Wochenende gönne ich mir den Crosstrainer, schaue verträumt in die Landschaft. Und
wie viel läufst du denn dann ungefähr so?
Ich bin anderthalb Stunden auf diesem Ding.
Wahnsinn.
Bei recht viel Watt und schwitze wie ein Schwein und gucke mir dann so ein Spiel Bremen gegen Hoffenheim an und denke mir so, wann hört das endlich auf? Also Crosstrainer und das Spiel.
Und legst dich dann so selbstzufrieden, so ein bisschen bräsig auf die Couch, guckst aufs Meer.
Ja, ich
und machst dir so geistig schon Notizen für den Podcast?
In Wahrheit ist es ein Daybed, wenn du weißt, was das ist. Da regel ich mich dann so ein bisschen drauf und warte einfach, bis der Puls wieder unten
ist. Im Adams-Kostüm oder?
Nackt, wenn du es
richtig willst. Ja, klar, sag ich doch,
klar.
Im Adams-Kostüm.
Ja, genau. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, absolut
um
Wahnsinn.
Um Gottes Willen, ja. Wir werden immer noch zensiert hier in diesem Podcast.
Wann kommst du mal vorbei, Schatz? Aber gut. Aber wie kommt das, dass Bremen eine gute Hinrunde spielt und dann aber solche Spiele abliefert wie gestern? Das war wirklich blutleer, das war, wobei man sagen muss, der ein oder andere Torschuss war schon geil, ist halt nur leider nicht reingegangen.
Ja, ich habe jetzt das Gefühl, man hat sich so im Winter so ein bisschen committed, man will jetzt oben angreifen und irgendwie scheint die Mannschaft, bis in Führung gegen eine Mannschaft aus Hoffenheim, die natürlich individuell Qualität hat, die aber total auch nervlich eigentlich angeknallt erscheint und wirfst das dann so weg. Ist auch ein bisschen der Angstgegner, glaube ich, statistisch. Ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht haben wir dann doch ein paar Spieler in der Hinrunde ein bisschen überschätzt. Ich halte Ole Werner für einen richtig guten Trainer. Ich finde, die Mannschaft ist auch eigentlich vom Potenzial her also nicht schlechter als Mainz oder Freiburg unbedingt. Mhm. Aber du musst diesen letzten Schritt dann doch auch gehen, auch mal raus aus dieser Komfortzone. Ja, mit Bundesliga ist alles gut. Sagen wir es mal so, ich habe die Chance gesehen in der Rückrunde für Werder bei Europa anzugreifen. Ich sehe sie jetzt deutlich kleiner und kann mir auch vorstellen, dass es ein bisschen was mit der Mentalität oder mit dem Mindset im ganzen Club zu tun hat.
Mentalität, Mindset. Korrigier mich. Und ich weiß, du warst am Anfang dieser Folge schon so auf Zinne. Jetzt ist der Puls langsam wieder runter. Du hast ein Wässerchen getrunken und auch ein Espresso, den der Technikchef gemacht hat. Ja. Vielen Dank dafür an der Stelle. Das ist immer wichtig für den Geysir, damit das nicht völlig außer Rand und die Welt nicht außer Fugen gerät. Aber wenn wir schon bei Kontinuität sind und so weiter, alles das, was du aufgezählt hast, ich habe so ein bisschen, ich kiek's dich jetzt mal so ein bisschen an, ich habe ein bisschen das Gefühl, diese alte HSV-DNA dann irgendwann, so Anfang, Mitte, Rückrunde, schleicht sich die Angst ein, aufzusteigen. Und man ist verwirrt. Und das schleicht sich langsam ein. Es ist so, es kriecht so in die Trikots rein. So nach dem Hallo, klopft jemand an, so, hallo, weißt du noch? Letzte Saison, vorletzte Saison, vorvorletzte Saison und so weiter und so fort. Da war was, da ist was. Du darfst nicht aufsteigen. Du darfst es nicht. Sind wir da?
Oh, ich bin gerade eingenickt.
Ja.
Nee, also das ja. Muss ich jetzt auch sagen. Das
Nein?
Verstehe ich tatsächlich nicht.
Das verstehe also, ich nicht.
Ich fange jetzt mal rein von den Zahlen an. Du hast im Sommer, du hast im Winter 28 Punkte gehabt. Das war die schlechteste Vorrunde der Vereinshistorie, weil du ja in der zweiten Liga spielst und in der zweiten Liga noch nie weniger Punkte hattest. Und dass, wenn du so in den Winter kommst, dann weißt du ja auch, dass das auf gar keinen Fall einen Selbstgänger geben kann. Mhm. Jetzt haben wir 5 Spiele in der Rückrunde gespielt, gegen Köln, Berlin, Hannover, Münster und Regensburg, und du hast 11 Punkte in der Rückrunde geholt. Dann hast du in der Vergangenheit gegen Aufsteiger eigentlich immer den Aufstieg verspielt. Und hast jetzt aus den, 5 Spielen gegen die Aufsteiger 11 Punkte geholt. Hast kein Spiel verloren gegen diese Aufsteiger. Hast letzte Woche ein Dreckspiel in Münster gewonnen in der letzten Minute und hast gestern keine gute Leistung gebracht. Das ist ganz klar. Und holst in Unterzahl an einem verschossenen Elfmeter trotzdem noch einen Punkt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich über einen Punkt in Regensburg mich freue.
Ja.
Aber ich kann mich an ein Jahr erinnern, da hat der HSV solche Spiele auch verloren. Und zumindest scheint mir in der Mannschaft die Moral und die Grundtugenden scheinen zu stimmen. Gestern gerätst du nach 5 Minuten auf einem Platz in Rückstand. Also das hat ja auch der FC beim Spiel schon in Regensburg gesehen. Das ist ja kein, ich weiß nicht, irgendwo, glaube ich, ist das auch schwer. Aber du musst eigentlich fast auch eine Grundqualität von Rasenplätzen reinkriegen. Also was in der zweiten Liga für Plätze teilweise da sind, das ist ja Wahnsinn. Dann spielt Regensburg den Konter super. Wahrscheinlich sagen die FC-Fans, das Beste, was Adamyan für uns gemacht hat in der Saison, macht das Tor. Und dann rennt der HSV da 85 Minuten diesem Rückstand nach, die werfen sich in alles rein, die machen das gut, das Publikum ist da. Dann verschießt du einen Elfmeter, du kriegst gelb-rot, völlig überflüssig, weiß ich ja nicht, dem würde ich eine Geldstrafe geben, dass es raucht, und machst dann aber trotzdem noch ein Tor. Deshalb diese ganzen Untergangsszenarien, die sehe ich nicht. Du musst am Freitag gegen Lautern einen direkten Konkurrenten zu Hause eh schlagen. Deshalb mein Fazit zu gestern: das Schlimmste verhindert, und den Punkt nehme ich dann trotz allem gerne mit. Und von Einschleichen kann ich im Moment da, auch wenn du das hoffst, kann ich im Moment da noch nichts
erkennen. Ich hoffe da gar nichts. Also mein Herz pocht natürlich auch ein Stück weit Nord. Das weißt du doch auch. Also so ist es nicht.
Ich übrigens, Paul Ziehen, der Zauberer, hat gestern, glaube ich, das erste Mal in seiner Aufstellung daneben gelegen. Ich habe Schonlau immer verteidigt. Ich fand, der hat 2 Jahre einen Riesenjob gemacht als Spieler und als Führungsfigur. Aber nach seiner Verletzung, er kommt einfach nicht mehr richtig. Ihm fehlt so ein bisschen das Timing, die Zweikämpfe, die Laufduelle. Also Elf Hatli gestern nicht spielen zu lassen, war ein Riesenfehler. Ich glaube, dass du Schonlau bringen kannst, sogar in Spielen, wo der Gegner mitspielt, also gegen den FC zu Hause. Wenn du in Paderborn spielst, wo er dann in den direkten Zweikämpfen ist, wo er eine Mannschaft stellen kann. Aber wenn eine Mannschaft auf Konter kommt, dann sind mittlerweile die Schnelligkeitsdefizite einfach nicht mehr zu kaschieren.
Gut, Was war für dich das Topspiel der Woche in der zweiten Fußball-Bundesliga? Mal abgesehen jetzt von der Etikette Topspiel.
Naja gut, das war qualitativ schon, war rasant Düsseldorf gegen Hertha, aber dann schieß doch den Ball mal zurück. Es schleicht sich so ein bisschen das Gefühl ein, wir tanzen schon wieder in Europa mindestens in der Bundesliga.
So ein bisschen Miststück.
Und so ganz, ganz leise, dieses 0:3 in Magdeburg. Sind wir denn vielleicht doch nicht so gut? Oder war es nur ein Ausrutscher? Oder war es ein Buttermesser, wie der Gerhard Struber gesagt hat? Was war es denn, mein
Lieber? Die Burschen. Die Burschen, die waren halt, die haben nicht das abgeliefert, was sie normalerweise abliefern, die Burschen. Boah, also ich bin noch nicht entschieden. Ich gucke mir das nächste Spiel noch an. Aber, was sich hier so ein bisschen einschleicht, ist so die Spielidee vom Anfang, die nicht richtig funktioniert hat. Die ist in Ansätzen wieder zu erkennen. Frühes Anlaufen. Es ist so ein Mischmasch irgendwie geworden. Schon im letzten Spiel zu erkennen. Und da gehe ich nicht mit. Also entweder ich bleibe jetzt bei dieser Roadmap zu stabilisieren und zu gucken, also es ist kein schöner Fußball, aber ich finde, dabei musst du bleiben. Und diese Mischform ist tödlich und das hat sich einfach gegen Magdeburg gezeigt. Es ist so, dass Magdeburg perfekt eingestellt war und auch geahnt hat, was Struber davor hat. Und genau so ist es dann auch völlig zu Recht 3-0 ausgegangen. Es war ein schlechtes Spiel, kann man überhaupt nicht verhehlen, des ersten FC Köln. Gerd Struber hat in dieser PK, die du ansprichst, ja auch immer wieder gesagt, es war ein Ausrutscher, sowas kann immer mal passieren.
Also du hast das Interview von ihm bei mir gar nicht gesehen?
Ich habe das Interview bei dir nicht mehr gesehen, weil ich es einfach nicht mehr, ich habe dann irgendwann nach Abpfiff habe ich ausgeschaltet. Mhm. Ich habe gedacht,
nackt auf dem Bett, aha, okay. Mhm.
Du, ich weiß, ich habe dich ja privat demnächst wieder bei mir am Crosstrainer stehen und mich dann auch anders eingestellt auf, naja.
Also komm.
Also ich fand, es war kein Ausrutscher. Ich glaube, es war kein Ausrutscher. Es hat sich vieles gezeigt, dass diese Mannschaft nicht stabil genug ist. Es ist auch sonnenklar, dass da bleibe ich aber auch dabei. Ich bin kein Fan der Spielidee, die er dann immer mal wieder zum Vorschein bringt. Ich bin schon Fan davon, das alles weiter abzusichern und weiterzumachen, wo sie waren. Experimente finde ich völlig Quatsch und völlig daneben. Und so muss man sich dann damit abfinden, dass es ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Und ich habe große Sorge, dass sich das weiter fortsetzt.
Also da muss ich dir ein bisschen widersprechen, weil ich sehe keine Experimente. Also ich finde auch nicht, dass er auf die Spielidee der ersten 5 oder 6 Spiele zurückgegriffen hat. Also erstens mal, die ersten 5, 6 Spiele hat es ja nicht funktioniert. Und dann finde ich es auch gut, wenn ein Trainer pragmatisch darauf reagiert.
Ja,
den Fußball,
auch,
den der FC seit dem 7. oder 8. Spieltag anbietet, ist sehr erfolgreich. Aber das ist natürlich nichts, wo du sagst, dafür gehe ich ins Stadion, um guten Fußball zu gucken. Mhm. Also ich kann mich an keine 5 guten Spiele seit dem 6. Spieltag erinnern. Und trotzdem ist der FC Tabellenführer. Das ist dann am Ende
schöne auch Spiele, meinst du?
Ja, genau, ja. Schöne Spiele. Mhm. Das ist am Ende dann aber auch eine Qualität. Sie haben den mit Abstand höchsten Etat. Sie haben meiner Meinung nach auch die höchste Qualität der Einzelspieler. Dann darf man das auch erwarten. Aber da fragt ja keiner mehr danach, ob du 7-mal 1-0 gewinnst, wie auch immer. Am Freitag haben sie für mich 20 Minuten richtig guten Fußball gespielt am Anfang. Mhm. So, dass ich dachte, was ist denn hier los? Denn wenn du mal auf die Rückrunde guckst, in Hamburg schwach verloren, in Elversberg mit unfassbar viel Mehl zu Hause gewonnen. Du hast in Braunschweig in einem, nicht guten Spiel das Ding gedreht. Du hast in Leverkusen richtig gut gespielt aus einer Rolle des Außenseiters. Du hast gegen Schalke mit Glück gewonnen und du verlierst jetzt in Magdeburg. Also die Leistungen des FC würden ja nicht vermuten lassen, dass du Tabellenführer bist, weil das ja wirklich spröde Fußballkost ist. Und dann plötzlich ist was passiert. Du hast keine Zielstrebigkeit mehr gehabt. Du hast keine Schärfe nach vorne gehabt. Und Magdeburg hat das dann nach 20 Minuten, wo sie echt richtig geschwommen sind, gut gespielt und am Ende auch verdient gewonnen. Und da kann ich dann den Trainer auch schon verstehen, der einfach direkt mal dazwischen haut und sagt, das war gar nichts. Das war so Larifari und sowas, weil er weiß, wenn du das gegen Düsseldorf zum Beispiel jetzt auch nicht gewinnst, es kommen noch einige Brocken. Der Punktevorsprung ist nicht so viel. Und es ist einfach kein guter Fußball, den du anbietest, dann glaube ich, darf man sich da auch nicht in die Tasche lügen. Also das gegen Düsseldorf wird jetzt schon ein eminent wichtiges Spiel, zumal Düsseldorf da oben steht und ich glaube selber nicht so ganz weiß, wie sie da eigentlich hinkommen. die klarste Spielidee und den besten Fußball eigentlich, von denen, das sind ja doch wieder mittlerweile mindestens 8 Mannschaften, die oben ranknüpfen
können. Ne?
Ja, ich hatte auf 7 begrenzt. Spielen eigentlich Paderborn und Magdeburg, da erkennt man am klarsten, was sie wollen. Vielleicht sogar der erste FC Nürnberg noch. Aber ich glaube, das bleibt brutal eng spannend und trotzdem denke ich, obwohl mir diese Art Fußball jetzt auch nicht besonders zusagt, dass der FC am Ende aufgrund seiner individuellen Qualität durch ist.
Ja, ich bin sicher, dass sie durch sind. Also ich hoffe es auch, aber es sind ein paar Argumente, wo ich einfach den Trainer nicht verstehe. Auch billige Tore, das war ja so sein Entree in der PK dann. Billige Tore von Magdeburg, ich fand das alles andere als billig, sondern es war einfach gut gemacht. Und
aber beim Einzelnen musst du dich ja fragen, der Heber ist, glaube ich, 20 Zentimeter kleiner als Downs. Was macht Downs da? Dann darfst du dich fragen, was ist mit Finkgräfe, den ich letztes Jahr den besten FC-Spieler über die ganze Saison fand.
Das ist doch nicht billig, das ist doch einfach gut gemacht. Also ich meine, da muss ich einfach sagen, er muss doch einfach
respektieren. Downs kann ja schon mal springen. Also wir loben ja Downs auch immer. Und Finkgräfe verschuldet den Elfmeter in Hamburg. Jetzt geht er völlig übermotiviert in das Ding vom 2-0 da rein, was dann noch zum Freistoß führt. Erkennt den Finkgräfe durch die Reservistenrolle, will der sich wahrscheinlich in der kurzen Zeit so aufdrängen. Und das geht im Moment nach hinten los einfach.
Ja, die größte Problematik, finde ich, ist Luca Waldschmidt. Also da habe ich ehrlich gesagt Riesenfragezeichen.
Ja, aber der kam jetzt spät rein. Da war das Spiel ja eigentlich auch schon ein Stück weit auch gegessen.
Nein, die Gesamtverfassung. Also ich fand, Luca Waldschmidt macht nicht mehr Luca Waldschmidt-Dinge.
Hat er aber eigentlich in seiner Karriere noch nie. Der ist eins der größten nicht eingelösten Versprechen des deutschen Fußballs. Das muss man leider auch sagen.
Uff. Das trifft mich natürlich jetzt auch.
Ja, aber wenn du immer alle sagen, hast Potenzial und bringst es nicht. Ich meine, danke, dass wir uns damals gegen Wolfsburg gerettet haben, den 89. Aber vielleicht, guck dir das Ding auf YouTube nochmal an, der macht das entscheidende Tor in der 89. Minute, dass wir die Klasse halten. Wenn du dir diesen Torjubel anguckst, da denkst du, Junge, hast du eigentlich gerade verstanden, was dir gerade gelungen ist? Hier eine ganze Stadt, einen ganzen Verein, eine ganze Fangemeinde gerettet. Da macht er irgendwie so einen komisch choreografierten Jubel in der 89. Ich glaube, ich würde bis Dänemark laufen und würde dann bei dir auf dem Dailybett da zusammenbrechen bei sowas.
Im Adams, ja. Absolut. Okay, wollen wir noch über Schalke sprechen?
Ja. Ich glaube, Schalke macht's jetzt ordentlich. Das wird eine sorgenfreie Rückrunde. Das wird nichts mehr nach oben geben und nach unten geben. Was ein bisschen besorgniserregend ist, ist der freie Fall des KSC. Zweiter zur Winterpause, verkaufen ihren besten Stürmer. Ich habe es hier gesagt für 1,5. Das kann ich nicht verstehen. Vielleicht wollte er aber auch das weiß ich nicht. Jetzt viele Verletzte. Und jetzt musst du sagen, kannst du eigentlich froh sein, dass du so einen Abstand nach unten hast? Weil das ist ja im Moment, ähnelt das fast dem freien Fall. Und ich glaube, der KSC muss dringend gucken, dass sie ihre finanzielle Grunderstattung durch teure Transfers oder was, durch Logen im neuen Stadion, dass sie das besser hinkriegen. Toller Fußballstandort, tolle Fans, ich mag den Trainer. Aber das ist schon gerade echt sehr desillusionierend, was da passiert.
Ja, ich finde die Außendarstellung besser als das, was dann auf dem Platz passiert. Das ist in der Tat richtig. Da passieren wundersame Dinge, aber gut, anderes
Außendarstellung
Thema.
Besser?
Vom KSC, ja. Ich track das ja auch immer einfach aus Interesse. Also das, was bei Social Media zum Beispiel passiert, was die ganzen Formate, die dort entwickelt werden. Also da ist einiges auf dem Weg. Nur leider ist es halt genauso, du hast es richtig gesagt, das Sportliche ist da schwierig und es sind 30 Punkte. Und dann hast du die Schalke plötzlich im Nacken. Wer hätte das gedacht, dass du dich dann irgendwann mehr mit Schalke 04 beschäftigen musst als KSC?
Naja, aber so viel war ja der Vorsprung auch gar nicht zur Winterpause.
Nö, aber trotzdem gefühlt. Also ne, wenn du einfach da oben mitspielst die ganze Zeit und Schalke hing irgendwo unten rum und plötzlich, unten rum ist sowieso... Naja, für Schall. Egal, auf jeden Fall, du weißt, was ich meine. Jetzt sind es 3 Punkte und dann war es das eben einfach auch mal. Und dann hast du unten Eintracht Braunschweig, die sich langsam, aber sicher nach oben hangeln, auch mit einem wirklich guten Sieg gegen Darmstadt. Also es bleibt auch unten spannend. Ich will einen Verein natürlich jetzt gar nicht highlighten, habe ich ja auch versprochen. Aber es ist auch Teil der Wahrheit, dass, du hast es richtig gesagt, dass wir jetzt bis Platz 8 auf jeden Fall nach wie vor ein ganz gutes Rennen haben in der zweiten Liga. Das ist ja auch
und,
was Gutes.
Und dein Elversberg ist natürlich dabei. Also das wollen wir natürlich nicht verschweigen.
Ja, du hast es gesagt. Du hast es gesagt.
Ja, das kann man ja auch. Ich finde, mir ist der Hype manchmal zu viel, aber dass die eine tolle Saison spielen, das ist ja überhaupt gar keine Frage. Übrigens, auf eine Szene dieser Woche würde ich noch gerne eingehen.
Sehr gerne.
Hast du das letzte Derby in Liverpool in der Grand Old Lady gesehen und diesen Torjubel nach dem 2-2 von Everton, nach diesem Traumtor von Tarkowski in der, glaube ich, 5 oder 96. Minute.
Habe ich nicht gesehen?
Nee, habe ich nicht. Also du musst dir das so vorstellen, die spielen das letzte Spiel in diesem Stadion, Everton zieht um und mit diesem Schuss ist auch die Bilanz zwischen beiden. Ich habe beide 41 Siege, 37 Unentschieden in diesem Stadion gleich. Ja. Viele vergessen ja, was Everton für ein großer Verein ist. Die meisten Erstliga-Jahre in England. Ich glaube, 7-mal Meister, Pokalsieger, Europapokalsieger bei den Pokalsiegern, durften damals als Champion nicht in Europa antreten, wegen der Heysel-Katastrophe. Also Everton, ganz großer Club. Mhm. Und da haben ein paar Liverpooler gesagt, ja, die jubeln ja, als wenn sie einen Europapokal gewonnen hätten. Das finde ich dann ein bisschen arrogant, denn sich so von der Traditionsstätte zu verabschieden, finde ich, ich habe das erste Mal so bewusst gesehen, 1985 im Halbfinale, Europapokal der Pokalsieger. Everton gegen die Bayern, habe ich mit Lothar noch in Kopenhagen drüber gesprochen, da hat er gesagt, das ist so laut, dieses Stadion, und da haben die, Everton hat das 3-1 gewonnen, und haben 0-0 im Hinspiel, und da hat bei den Toren, habe ich immer gedacht, was ist mit der Kamera los, weil da hat die Kamera so gewackelt, das war, weil die auf dieser alten Holzbude stand und einfach das ganze Stadion gewackelt hat, also wirklich geil, guck dir das auf YouTube mal an, wie der in die Fans da reinläuft, die Leute sind auf dem Platz, es war völlig irre, und ich fand, es war ein geiles Ende für dieses Stadion, der Goodison Park.
Wollen wir noch ein bisschen tippen?
Ja, klar. Da will er dann direkt wieder auf sein natürliches Habitat. Mhm. Ja, was sagst du denn? Wir beginnen mal mit Borussia Dortmund gegen Sporting Lissabon. Da sage ich 2-1.
Wird ein 2-2.
Okay, gut. Dann haben wir auf jeden Fall was anderes. Und dann beginnst du mit Bayern gegen Celtic.
Boah. Also.
Irgendwie ahne ich gerade schon was.
Ja, du ahnst was. Aber es wird ein 1-1 und Bayern ist weiter.
Ach so, okay. Nee, ich sag 4-1 für Bayern.
Okay.
Und dann nehme ich noch einen, weil es ja so interessant ist. Ich sag Real Madrid gegen Manchester City 2-2.
2-2. Da würde ich sagen, das wird ein 1-2.
Das kann es ja nicht, weil es ja dann weitergeht. Wer gewinnt denn dann im Elfmeterschießen?
Ja, ich bin noch nicht fertig.
Ach so, okay, gut.
Okay. Ruhig, Brauner. Ja, kommt weiter.
Okay, also, dann sagen wir 1-2 nach 120 Minuten und Real kommt weiter. Mhm. Und dann Heidenheim gegen Kopenhagen.
Also, ich wünsche mir ein... Nee. Ich glaube, dass Kopenhagen 3-1 gewinnt.
Puh, da kommt der Däne durch.
Und Heidenheim bleibt unter anderem deshalb in der Bundesliga.
Ah, okay, gut. Das ist natürlich ein interessantes Konstrukt, das ich nachvollziehen kann. Ich sage 1-1 und Heidenheim kommt weiter.
Boah.
Und am Ende muss ich dann auch sagen, also wer mich hier am Anfang...
Moment. Ja. Bleib mir noch ganz kurz. Wir müssen noch einen feiern, weil er nämlich kritisiert, nicht er kritisiert worden ist, aber ich habe das sehr genau gesehen. Wolf Fuß, weißt du, wie der abgegangen ist in der Glanzparade? Wegen den 80 Millionen von Omar Mamouche. Also wo er fassungslos war. Konsterniert. Also ich habe selten Wolf Fuß so geschockt gesehen und ungläubig und einfach wegen der Summe. Und jetzt hat Omar Mamouche einfach mal einen schönen Dreier gemacht und einfach mal in 14 Minuten 3 Tore geschossen. Und alleine da muss man sagen, wenn jemand Eier hat, dann ist es Omar Mamouche. Aber ich bin natürlich auch gerne bei dir, wenn du mich jetzt in einem Atemzug mit Omar Mamouche in Sachen Eier nennst, dann ist dir jetzt die Bühne.
Nö, ich wollte einfach nur sagen, als wer am Anfang mit Tupfer und Stethoskop und einer Schwester hier anrückt und nachher hinten raus gelangweilt und präsig, dann Blick auf die Sonne in seinem Daily-Bed zu legen, nachdem er sich gerade mal abgerubbelt hat und mir jetzt gerade Omar Mamouche noch dazwischen klemmt für 80 Millionen. Das ist, glaube ich, eine normale Summe im Moment für das, was in England bezahlt wird. Der braucht auf jeden Fall eins. Balls.
Ganz dicke Balls.